Willkommen zurück zur Heel Turn. Heute mit Episode 9 und einem sehr ereignisreichen Wochenende, welches hinter uns liegt. Mit dem großen Aufmarsch von WWE und einem hochgradig besetzten Sommer, der uns vor der Tür steht. Es gibt also eine Menge zu besprechen. Die Fans haben ihr Übriges dazu getan. Und wie immer an meiner Seite, um Wrestling zu besprechen, ist Martin. Servus.
Hi Markus, guten Morgen.
Und wir nehmen ja normalerweise immer montags nach dem Pay-Per-View auf, aber aufgrund der aktuellen Entwicklung und absehbaren Ereignisse bei Raw haben wir, ich würde sagen, gut, dass wir noch einen Tag länger gewartet haben, mit aufzunehmen. Wir sind quasi am Morgen nach Raw und ja, ist viel passiert. Ja,
es gibt noch viel mehr zu diskutieren. Ich diskutiere heute schon mal anders, als ich wahrscheinlich gestern diskutiert hätte.
Ja, aber hallo, 100%. Ja. Die Freude ist irgendwie ein wenig verflogen. Also gestern war ich wirklich sehr gehypt und habe mich wirklich gefreut, weil Money in the Bank für mich wirklich, also sorry, aber es war für mich der Pay-Per-View des Jahres 2021. Promotion übergreifend, vom ganzen Feeling her, vom ganzen, von allem, was passiert ist, aber die Fans waren so hot in Fort Worth und dann kommt halt Raw und erdet uns wieder ein bisschen in jeglicher Hinsicht. Aber was bleibt, ist der Moment, den Wrestling 2021 wohl prägen wird, und der 2011 vor 10 Jahren hat CM Punk Money in the Bank geprägt. Dieses Jahr war es die Rückkehr von John Cena 10 Jahre danach. Wow, also was hast du dabei gedacht? Also einen lauteren Pop hört man selten.
Ja, das war ein cooler Moment. Also einfach, es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Ich habe das Match oder sozusagen auch das Post-Match schon sozusagen gesehen mit der Brille auf. Okay, kommt jetzt Cena, kommt er nicht? Und auch schon in der Moment, in dem es ist gut, auch einfach der Suspense dorthin aufgebaut worden, in dem Moment, wo Heyman dann Reigns das Mikro greift, was passiert jetzt, wird er Cena herausfordern oder wie genau geht das jetzt vonstatten, ne? Dann sagt er halt einen Satz, das hätte vielleicht sonst das Ende des Pay-Per-Views auch sein können, aber stattdessen kommt die Musik und es ist, man sieht auch so ein bisschen, wie sich der Blick auf John Cena gewandelt hat, der Fans im Laufe der Jahre. Jetzt ist er wirklich, da ist jetzt keinem ein Cena-Sucks oder sonst irgendwas eingefallen, sondern jetzt ist einfach große Freude, dass da einer der größten aller Zeiten bei WWE zurück ist und ein schönes neues Kapitel noch hinzufügt.
Das war auch das Imposante an der Szene, fand ich, dass der Großteil der wahrscheinlich im Publikum befindenden Fans wusste, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass John Cena zurückkommt. Und trotzdem sind alle, genau wie ich zu Hause auf dem Sofa, komplett ausgerastet. Und das sind so die Momente, die Wrestling so besonders machen. Das sind die Momente, die man sich im WWE Network zurückspult und nochmal anguckt. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, weil es einfach so eine geile Situation ist, die Fans so ausrasten zu sehen und zu sehen, wie der Akteur auch komplett innerlich eskaliert vor Freude. Es war einfach nur eine grandiose Szene. Und es ist halt auch zu betrachten, dass Cena, ich meine, der hat jetzt seit 2,5 Jahren kein richtiges Wrestling-Match mehr gehabt. Das WrestleMania-Match gegen Bray Wyatt letztes Jahr zu WrestleMania, mal außen vor, weil das war ja kein wirkliches Wrestling-Match. Und die Leute sind heiß auf ihn. Und er ist halt wirklich der letzte Megastar, den die WWE hat. Und man wirft der WWE immer vor, sie machen keine Stars. Und das ist absolut der Fall. Aber hier, mit dieser Fehde, hat man die Chance, in Roman Reigns mal wieder einen richtigen Megastar zu kreieren. Und das hat die WWE halt auch schon seit Cenas Abgang nicht mehr. Und wenn Cena jetzt sich hinlegt für Roman und er danach im besten Fall noch gegen Rock bei WrestleMania antritt, dann hast du wieder die Chance, einen absoluten super, super, superstar über das Wrestling-Business hinaus aufzubauen. Und das geht halt nicht mal kurz in 5 Jahren, da brauchst du halt 10 Jahre für. Und das sind wir auf dem besten Weg hin. Deswegen fand ich das grundsätzlich positiv. Stimmst du mir zu?
Ja, also ich bin, wenn es irgendwie da um Roman Reigns geht und wie man ihn inszeniert und wie man und bei Cena, also da bin ich leider nicht der Mann für kontroverse Diskussionen, der da sagt so, nee, Cena, Reigns, finde ich überbewertet. Nee, einfach, es sind Cena ist über einen langfristigen Zeitraum betrachtet, der wichtigste Wrestler für WWE in diesem Jahrhundert bisher gewesen. Sagen wir mal so, ne, Steve Austin und The Rock, die waren halt mehr, standen, waren noch mehr im letzten Jahrhundert. Ja, es ist einfach, es ist der logische, es ist das logische Ding. Es wurde ja schon 2017 mal gemacht, die Fehde Cena versus Reigns. Vielleicht auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, weiß man nicht, ob man noch zu einer richtigen Fehde im richtig größeren Rahmen überhaupt noch mal kommt mit Cenas ganzen Hollywood-Verpflichtungen. Jetzt kommt man doch noch mal dazu. Und ja, das ist ein ganz großer Moment, weil das Ganze läuft jetzt auch einfach unter neuen Vorzeichen. Roman Reigns ist durch die Neuerfindung als Head of the Table, durch seinen Heel-Charakter einfach und durch den Schub, den er dadurch bekommen hat, einfach noch mal in einer ganz anderen Form als damals und auf einem ganz anderen Level als damals. Und da wird einem der logische Sieg über John Cena dem auch noch mal ganz groß weiterhelfen. Und ja, auch in Richtung, ja genau, er wird noch mehr im Mainstream ankommen, denke ich.
Genau.
Und ja,
Und das ist ja auch
John
das Ziel,
Cena.
glaube ich, von der WWE,
Genau,
das zu erreichen, dass
genau.
quasi Wrestler Leute anziehen, die eigentlich nichts mit Wrestling zu tun haben. Ich meine, durch das Comeback von Cena hat man ja viele Tweets gelesen online, die einfach nur sagen, boah, ich habe seit 6 Jahren kein Wrestling mehr geguckt, ich bin jetzt 30, aber boah, jetzt zieh ich es mir wieder rein, weil Cena zurück ist. Und für mich hat das Ganze auch ein bisschen Feeling wie bei WrestleMania 18, was, glaube ich, als Hogan gegen The Rock angetreten hat. Es war auch so eine Generationsgeschichte, also gut, die sind jetzt vom Alter her nicht so weit auseinander. Aber dennoch war es halt der Star von der letzte große Star gegen den nächsten großen Star.
Cena und
Und
Rock,
ja,
dann noch
Cena
mal
Rock
zehn
war auch
Jahre
so,
später,
ja,
genau,
genau
ja.
richtig.
Einfach, das ist einfach so ein, ja, so ein Ding auf einem ähnlichen Level. Und ja, ne, ich sehe es auch so ein bisschen. Ich finde auch, es ist auch irgendwo schön zu sehen, dass Cena jetzt einfach freudig begrüßt wird. War jetzt mal lange genug weg, dass die Leute ihn jetzt auch nicht mehr so als selbstverständlich
Ja.
betrachten, sondern ihn einfach, ja, einfach die Anerkennung zollen, die ihm verdient. Das schönste Plakat, das heißt gestern if Cena shows up, we cheer.
Genau, richtig.
Einfach,
Und
da war
war
auch Cena dann
offensichtlich auch selber
hinterher ja
verwirrt,
sehr begeistert
dass er so
davon. Ja.
eine ungemischte Reaktion kriegt. Von so
Ja.
einer wirklich von einem heißen Publikum. Es war echt, war ein überragender Moment. Aber es war halt ein Moment. Und die Frage ist, hilft er auch über den SummerSlam hinaus etwas? Zieht die WWE so durch? Roman Reigns, klar wird er weiter stark dargestellt werden, aber wird das Endresultat das sein, was man sich erhofft, dass man über Roman Reigns den Star erstellt, den man möchte? Oder siehst du das unwahrscheinlich an?
Ja, die Antwort auf diese Frage ist für mich eine gemischte. Ich glaube schon, dass WWE das Ziel erreichen wird, Roman Reigns auf ein größeres neues Level zu heben. Die Frage ist, reicht das? Und was muss WWE noch tun, um im Windschatten dieser ganzen Entwicklung, um als Gesamtprodukt auf ein größeres Level zu kommen? Und da stellen sich doch auch gerade noch mal nach dem Anblick von Raw sich mir doch andere Fragen, ob das wirklich, ja, ob da wirklich die Neufokussierung wirklich schon wieder da ist oder ob man nicht doch irgendwie im Schatten von, also bei WWE, ich fand nie das große Problem in letzter Zeit, dass die Main-Event-Programme irgendwie nicht stimmig sind. Das Gesamtprodukt schwächelt halt so ein bisschen. Und da, ja, dieser Gegensatz, der könnte weiter bestehen bleiben oder droht weiter bestehen zu bleiben, wenn das, was man bei Raw gesehen hat, weiterhin das Muster bleibt.
Ja, das ist ein bisschen die Gefahr, der man jetzt läuft hier. Typisch, man, jetzt wie bei Bobby Lashley zum Beispiel, also hätte es Money in the Bank nur gegeben, fand ich vollkommen stimmig, dass Kofi da halt verheizt wird für, tut ihm ja auch nicht weh mit seinem Standing. Dass man jetzt aber.
Also andererseits, so wie er empfangen wurde bei Money in the Bank, da denkst du dir, eigentlich ist er doch verschwendet. Also klar, man kann
Natürlich.
es im Kontext dessen machen, dass er halt, dass Bobby Lashley halt super stark gebaut wird für einen vermeintlich wichtigen Gegner. Aber alles in allem, wenn man sich Kofi in der Gesamtentwicklung anschaut, geht WWE für mich etwas zu leichtfertig mit der Popularität um dieser echt genuinen organischen Popularität, die er mittlerweile hat.
Gut,
Ja,
aber
das
diese
wird.
Popularität verliert er ja durch diese Niederlage nicht. Vielmehr ist ja Bobby Lashley wirklich jetzt wieder als Gefahr dargestellt. Bobby, und vor allem zieht er halt jetzt unglaublich Heat, was er, weiß ich nicht, ob er das mit den Mädels, mit den Hostessen vor 2 Wochen schon getan hätte. Jetzt, also wo Bobby er den Lashley absoluten Fanliebling vernichtet, ist halt wieder auf einem ganz anderen Standing. Für Kofi, ich habe mich echt am Anfang sehr, sehr geärgert über diesen Squash, und es war aber schon ein hochqualitativer Squash, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich es verstanden und desto mehr habe ich es respektiert. Im Gegensatz zu dem, was letzte Nacht bei Raw passiert ist.
Nee, also ja, hat halt 2 Seiten. Also ich finde es auch an sich völlig in Ordnung, denn sowas kann man machen, und Kofi ist einer, der sich davon erholen kann. Nur halt, ich weiß nicht, so generell, wenn man sich die Reaktion auf Kofi mal anschaut, sollte WWE schon mal generell langfristig überlegen, okay, Kofi Kingston, aus dem kann man mehr machen, als ihn hier nur so als den Übergangsguy da zu buckeln, also auf die langfristig betrachtet, ja. Und ja. Das Potenzial muss man ein bisschen mehr nutzen, was sich da wirklich einfach aufdrängt. Ja.
Aber wenn wir gerade bei New Day sind, muss ich kurz mal was einwerfen, was jetzt gerade ein bisschen themenfremd ist, aber holy moly, also vom Entrance kann ja Wrestling eigentlich fast nicht geiler aussehen. Also das haben sie wirklich, das neue Titantron ist echt der Hammer, und gerade mit dem New Day-Eintritt bei Kofi ist es einfach, es sah überragend gut aus.
Absolut, ja, Wahnsinn.
Das,
ja.
Also geiler kann es nicht sehen. Es war echt der Hammer. Hm. Unglaublich.
Wirklich sehr cool. Also gerade auch noch New Day, einfach ein... Das ist einfach, da merkt man immer wieder, wie viel Liebe da drin steckt. Also auch von den Beteiligten. Und das ist nochmal ein Beispiel dafür, ja.
Absolut. Aber zurück zum Thema. Langfristchancen durch die Returns, durch die ganzen Comebacks. Wir haben über Cena geredet, und jetzt gab es ja letzte Nacht ein weiteres Comeback einer weiteren Ikone des Businesses. Goldberg ist erneut zurück, und wieder muss für Goldberg jemand anders leiden. In diesem Fall Keith Lee. Ich nehme an, du bist genauso wenig davon angetan wie ich.
Ja, ich weiß nicht. Ja, Keith Lee ist für mich weiterhin irgendwo einer der vielen Fälle, der halt nicht richtig angekommen ist bei WWE. Und jetzt dieses Comeback so dahin zu schleudern, klar, es ist nicht so, dass er jetzt ganz schwach aussah, hat sich gegen den Hurtlock, hat gegen den Hurtlock gekämpft, er sah nicht schwach aus, aber ich weiß nicht. Er kommt zurück nach so langer Zeit. Es ist eigentlich eine emotionale Geschichte, auch wenn die Geschichte nicht wirklich öffentlich gemacht wurde, was genau da jetzt eigentlich war. Aber scheint ja irgendwie mit der Corona-Infektion von Mia Yim, von seiner Freundin, zusammenzuhängen in irgendeiner Form. Und er wirkte ja wirklich fertig, wenn man so sich seine Tweets da so angeschaut hat. Und da steckt irgend sowas dahinter. Eine Geschichte, eine emotionale Geschichte. Und ja, das Ergebnis ist, dass der so als... als Ouvertüre für Goldberg da missbraucht wird.
Ja.
Ich weiß nicht, was... Klar, Feuer alle Momente raus, die du hast. Das ist jetzt das Wochenende, an dem die meisten Fans zuschauen, an dem du die große Aufmerksamkeit hast. Und so lenkst du die Aufmerksamkeit der Fans drauf. Hey, Keith Lee ist jetzt auch wieder da. Aber ich weiß nicht, ich glaube, der Preis ist da ein bisschen zu hoch für diesen Gedanken langsam.
Vor allem also war das
irgendwo war es das Guten zu viel für mich.
Aus meiner Sicht heraus war das halt von vorne bis hinten schlechtes Comeback, schlecht gebucktes Comeback. Er kann Keith Lee wirklich leid tun. Erstens haben die so mit seiner Musik rumgespielt, dass keiner am Anfang gar nicht gecheckt hat, wer eigentlich gerade kommt. Und dann war er da, denkst du, wow, jetzt cool, yes, jetzt geht's los. Und dann wird er quasi gesquashed, noch schneller als Kofi von der Zeit her. Und ich weiß nicht, was der... Klar, sie wollen Bobby Lashley maximal stark darstellen. Aber wäre es so schlimm gewesen, ein bisschen ein wettbewerbsfähigeres Match auf die Beine zu stellen? Tut es Not, so einen aufstrebenden Star gleich wieder ganz auf Null zu setzen, der gerade erst zurückkommt nach 6 Monaten? Das geht mir extrem auf die Nerven, dass man da nicht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl walten lässt, weil im Endeffekt hat man jetzt wieder, wie du schon sagtest, ein aufstrebendes Talent vernichtet, um den alten Mann Goldberg maximal in Position zu bringen.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, meine Lösung, ich glaube, die Lösung für das Problem, aus meiner Sicht wäre es nur gewesen, Keith Lees Comeback zurückzuhalten, weil, also egal wie du das Match bookst, wenn am Ende eine Niederlage steht und am Ende das Szenario, okay, Goldberg ist jetzt da, kann Keith Lee nur verlieren. Ja, klar, hätte man ihn halt noch besser aussehen lassen können, dann wäre halt wieder, aber damit, das hätte WWE sicherlich so auch wieder darum nicht gewollt, das hätte dann wieder Aufmerksamkeit von Goldberg versus Lashley abgelenkt, was im Moment nicht im Interesse von WWE ist. Und also so ist für mich nur die Lösung, okay, hätte Keith Lee von Bobby Lashley fernhalten müssen, um das Problem zu lösen.
Ja.
Und ja.
Genau.
Also,
hätte es irgendjemand gestört, wenn
für mich ist das ganz,
Shelton also Benjamin rausgekommen wäre? Wäre doch auch vollkommen okay gewesen.
Tja, ja, keine Ahnung. Also Keith Lee, das nimmt langsam Außenwasser eine Tragödie an. Also, ich weiß nicht, schon der Ganze, wie er angekommen ist und erstmal so alles, was ihn bei NXT ausgemacht hat, ihm bei Raw da mehr oder weniger weggestrichen worden ist, wie er da in eine neue Form gepresst wird, die einfach nicht zu ihm passt und du merkst, er fühlt sich unwohl auch dabei, hat man so richtig das Gefühl, man hat es heute auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie sich nicht wohlfühlt in seiner Haut. Also, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Grundgedanke da, ja, Keith Lee ist ein guter Typ, aus dem sollte man was machen, aber man weiß nicht so richtig was und das ist so das Muster, was sich hier durchzieht, seitdem er angekommen ist bei WWE im Hauptkader.
Ich würde es aber allerdings noch nicht als Tragödie bezeichnen, weil im Endeffekt...
Eigentlich, okay, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben.
Ja, kommt aber, jetzt, ja. Es braucht halt je nach Charakter, manche kommen sofort im Main-Roster an, das ist nur ein ganz kleiner Teil, viele mehr versinken für immer und manche Leute raffen sich wieder auf und kommen dann halt stärker raus. Bestes Beispiel, Nikki Ash, die werden wir ja nachher noch ausführlicher besprechen. Jetzt ja, nochmal auf die...
Aber eine Sache finde ich in Bezug auf Keith Lee gefährlicher, weil diejenigen, die sich zurückkämpfen, das sind öfters eher so die Leichtgewichte, weil man da schon gewohnt ist, okay, die kriegen halt auf die Fresse bei WWE und wer stark ist, so wie Daniel Bryan und schreibt dann seine Underdog-Geschichte, aber so, wer groß und stark ist und ein Schwergewicht ist und dazu oft einfach die Beine abgeschnitten bekommt, also irgendwann wird es schwer reparabel. Das ist, und bei Keith Lee, ich sehe die Gefahr.
Im Endeffekt war das jetzt ja das erste Mal das krasse Beine abschneiden. Also es war, also ich verstehe, also ich finde
die Gesamtpräsentation war für mich schwierig. Vom Anfang war für mich auch schon Beine abschneiden, einfach weil er ja das bei Raw das verloren hat, was ihn bei NXT ausgemacht hat. Wahrscheinlich ist ihm dazu oft gesagt worden, ja, mach dies nicht, mach das nicht. Ah, nee, du musst mehr dich mehr einschränken und aber dann irgendwie so bei einem normalen Raw-Match hast du dann überhaupt nicht mehr gemerkt, okay, was ist jetzt eigentlich das Besondere an Keith Lee? Und
ist ja auch das, was man hört, dass quasi bei NXT den Wrestlern mehr kreativer Freiraum eingeräumt wird und das behagt wahrscheinlich extrem vielen Leuten deutlich besser. Ist ja auch bei AEW offensichtlich so, dass es da mehr Freiraum gibt, Spielraum für die eigenen Ideen der eigenen Wrestler. Und das ist bei Raw und SmackDown anscheinend nicht der Fall, womit ja viele sehr zu kämpfen haben. Aber bevor wir zu diesem Themenkomplex kommen, würde ich gerne nochmal was zu Bobby Lashley versus Goldberg sagen, beziehungsweise darüber diskutieren. Siehst du es als Möglichkeit, dass Bill Goldberg Bobby Lashley besiegt?
Tja, eigentlich nicht, weil wenn man weiß, dass, dann müsste nachverhandelt werden zwischen WWE und Bill Goldberg, ne? Weil prinzipiell hat er in seinem Vertrag stehen, er hat es ja selber gesagt, 2 Matches pro Jahr und jetzt den Titel gewinnen und dann nicht mehr antreten im Jahr 2021, schwierig, also das glaube ich geht nicht.
Okay, dann lass mich mal kurz meine Gedanken offerieren und zwar finde ich die ganze Paarung Bobby Lashley gegen Bill Goldberg, auch wenn ich das Match komplett irrelevant und nicht irrelevant, sondern vielmehr unnütz finde, finde ich es aber mit einer Perspektive sehr cool. Und zwar, diese Perspektive ist Big E. Egal, wer gewinnt bei SummerSlam, ist das der perfekte Gegner für Big E im Laufe des restlichen Jahres. Du hast erstens bei Feel the Power, dem Podcast von New Day, oder auch, glaube ich, bei anderen Interviews hat er gesagt, dass Bill Goldberg sein absoluter Traumgegner ist. Und wenn Big E dadurch glücklich gemacht wird, dann kann von mir aus auch Goldberg nochmal diesen Kacktitel gewinnen. Allerdings, storymäßig, gibt es ja wohl gerade keine passendere Paarung als Big E gegen Bobby Lashley in der Zukunft, nachdem Bobby quasi die kompletten, seine kompletten Kumpels zerstört hat über die letzten Wochen, finde ich das eine sehr passende und auch langzeitmäßig, wenn das wirklich so durchdacht ist, wie ich es hoffe, ist es eine Langzeitauswirkung, die man von WWE selten kennt und was auch richtig, richtig grandios wäre.
Jetzt sagst du wieder, wenn das alles langzeitmäßig
ja, muss, gedacht man ist. Kann ja, man kann ja nicht in, man muss ja wenn sagen, weil ja. Wenn du, im Endeffekt hast du Bobby Lashley über die letzten jetzt Monate mit größtenteils zumindest zum Monster aufgebaut, jetzt gerade wieder extrem, und wenn du dann diesen Monster-Push irgendwann weitergehst an Big E, dann ist er automatisch gleich im Main-Event-Level angekommen. Das sind ja gerade die Sachen, die auch AEW so stark macht.
Ja, ich habe nur nicht das Gefühl, dass da grundsätzlich das ein Langzeitplan dahinter steht, sondern eher so, man könnte jetzt sagen, das hat sich ja jetzt ganz gut gefügt, jetzt passt da Big E gut rein. Einfach so wie, weil ich habe das Gefühl, Kofi ist jetzt einfach dahingestellt worden, weil man, wir haben noch ein Pay-Per-View zu füllen zwischen Lashley und Goldberg, wen tun wir dahin? Kofi hat sich gut gemacht in dieser Mini-Fehde mit Drew McIntyres Beteiligung und er könnte dann sozusagen als Reaktion nochmal sein Titelmatch bekommen und dann könnte man ihn squashen. Und
das ist ein Gefühl. Vielleicht steckt ja ein Plan dahinter. Vielleicht ist das ja wirklich durchdacht. Ich meine, du gehst gerne auf Hangman Page gegen Omega als groß angelegte Super-Fehde. Und das ist er ja auch. Ist ja wirklich super. Aber könnte man nicht auch aus Pendant zum Beispiel sehen, dass seit dem Draft letztes Jahr die Big E-Karriere auch ein lang angelegter Story-Push ist, um ihn quasi über den Intercontinental-Titel zu Money in the Bank durch diese Bobby Lashley-Fehde zum absoluten Main-Event-Star zu katapultieren?
Ja, das ist ein Gedanke, der im Hinterkopf ist. Das ist ein guter Gedanke im Hinterkopf. Aber ich hatte auch vor ein paar Monaten noch das Gefühl, dass WWE den Gedanken im Hinterkopf hat, ja, machen wir was Großes aus Cesaro. Mit dem WrestleMania-Sieg gegen Seth Rollins, mit dem Sieg mit dem Match gegen Roman Reigns. Und jetzt ist er in einem paar Minuten Match mit Otis angekommen bei SmackDown und ich habe das Gefühl, was immer sonst noch für ihn geplant ist, ist vielleicht vergessen worden. Und deswegen, ich glaube, ja, es ist als Option, als Hintergedanke im Kopf, ob es dann wirklich auch so funktioniert, wie wir uns das in unseren Positivszenarien vorstellen. Das ist, da sehe ich bei WWE einfach aus den Erfahrungswerten, die ich habe mit dem Produkt, die Gefahr, dass das die Idee auch nicht zur Umsetzung kommen könnte. Da ist noch irgendwas passiert, dass WWE auf den Gedanken kommt, Big E, weiß nicht. Aber ich würde es hoffen, ich gönne es Big E sehr und ich glaube, er ist wirklich den Versuch auch wert, weil einfach er ist ein guter Typ, er ist einer, der auch einfach so ein Mensch mit Format ist. Das zeigt sich im Ring, das zeigt sich außerhalb des Rings mit seinem Podcast, mit seinen gesellschaftlichen Themen, die er immer wieder setzt, mit die Art und Weise, wie er im vergangenen Jahr die Zeichen für den verstorbenen Brody Lee, für seinen guten Freund gesetzt hat, die Zeichen für Black Lives Matter, die er gesetzt hat nach George Floyd. Er ist einfach echt ein stabiler Typ. Und er könnte für WWE echt viel bringen, wenn sie wirklich konsequent auf ihn setzen und ihn wirklich wird so er. Zu dem afroamerikanischen Aushängeschild Babyface machen, dass er wirklich sein kann. Das ist den Versuch für mich wirklich, wirklich wert. Und ich hoffe inständig, dass WWE das Potenzial auch erkannt und das nicht irgendwie aus irgendwelchen trüben Gründen da irgendwie herschenkt. Ja, das wäre wirklich gut.
Ich gebe dir ein Versprechen ab, dass Big E nicht nur Champion wird, sondern Champion, der auch mittelfristig bis langfristig im Main Event bleibt. Ist eine Hoffnung und ist in meiner positiven und optimistischen Art auch mein Wunsch und mein, das was ich denke. Ich glaube, dass Big E das nächste große Ding in der WWE wird.
Ja, die Hoffnung habe ich auch. Aber ja, also Ich sehe es, er kann es, ich glaube auch, es gibt ja auch manchmal, was ich manchmal jetzt auch so gerade so an Kritik sehe, er muss von diesem New Day-Ding ein bisschen wegkommen, finde ich auch gar nicht. Also finde ich gar nicht zwingend, weil es ist so, es gibt zwei Varianten. Klar, es gibt die Variante, so wie Chris Jericho, sich immer wieder weiterentwickeln, sich immer wieder weiterzudrehen, immer wieder eine neue Facette zu gewinnen, aber es gibt ja auch das Modell John Cena. Ja? John Cena ist in den vergangenen 20 Jahren einfach sich treu geblieben auf eine gewisse Art und Weise. Und du siehst das Ergebnis. Ja.
Ja.
Ist einfach one of a kind.
Gut, und ich glaube, ein Five Count würde im Main Roster auch nicht funktionieren, wie damals bei
King
während
Kong
seinem
Bundy.
NXT Championship Run vor, weiß
Ach
nicht,
so,
acht
darauf
Jahren.
wolltest du hinaus. Ja, genau. Ja, stimmt, damals, ja. Aber King Kong Bundy, der Five Count bei WWE, legendär.
Ja. Stimmt. Ja.
Leider auch nicht mehr
Und
im Leben, schade.
ne, wie so viele.
Ja, Paul
Aber
Orndorff, großes Thema.
ja.
Aber ja.
Und dann vielleicht noch ein Wort zu Finn Balor. Balor.
Balla, Balla.
Balor.
Die irisch-gälische Variante ist Balla.
Sami Zayn gegen Finn Balor in geile Paarung, oder?
Ja, gutes Programm. Kann man machen. Wird es schöne Matches zu sehen geben. Aber
Aber
du hattest doch auch mal die Hoffnung, dass er jetzt nach NXT, nach seinem NXT-Run als Prince, da jetzt nochmal neu durchstartet. Glaubst du, das wird wirklich jetzt passieren?
das war eine These bei einer unserer
Das war eine
letzten
These,
Episoden,
genau.
ne? Ich
Aber
habe es tatsächlich
wir nehmen unsere
bejaht.
Thesen ja ernst.
Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch auf die ganze Sache zurückblicken.
Haha.
Im Endeffekt glaube ich immer noch dran, dass er einen World Title gewinnen kann. Was mich schon wieder ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass er zum Beispiel wieder kein 1916 gezeigt hat. Da wird sein Coup de Grâce wieder als ultimativen Finisher gemacht, während er bei NXT ja immer noch den 1916 obendrauf gepackt hat. Das heißt, an ihm wird schon wieder rummanipuliert. Und wenn du an. Und Finn Balor funktioniert halt, wie man es bei als Prince DeWitt damals gesehen hat, und auch bei New Japan zum Beispiel. Er probiert halt, wenn er komplett das sein darf, was er ist oder was er sein will. Und wenn er jetzt wieder Einschränkungen kriegt, dann verläuft es wieder im Sand. Da wird er vielleicht nochmal Intercontinental-Titel, wird noch in irgendein Tag-Team mit irgendjemand gesteckt und dann war's das.
Ja, meine These ist leider, ich habe ja damals schon die Gegenthese aufgestellt. Ich glaube, er wird genau dort wieder anfangen, wo er aufgehört hat im Main-Roster. Und so wie ich es einschätze bei WWE, wenn Vince ihn sich anschaut und irgendwie gesagt bekommt, ja, der ist jetzt der Prince, das ist jetzt was ganz anderes bei NXT, hat sich total weiterentwickelt, wird er sagen, ja, okay. Und ihn weiter
NXT,
so
what's that?
bucken lassen, wie es vorher war. Einfach. Ja, man kriegt schon wieder das Gefühl, wo WWE Finn Balor sieht. Und das ist halt da, wo er war. Und
Ja.
vielleicht, wenn man ihn anders sehen würde, hätte man ihn vielleicht auch gar nicht erst zu NXT gelassen.
Richtig. Aber ich finde es ganz schön, wie es die WWE jetzt macht. Diese ganzen Vignetten, die sie immer einbrennen von vorher, von alten Erfolgen. Von den Wrestlern,
Auffälliges Leitmotiv gestern, ja, jetzt
ja,
auch bei Money in the Bank. Ja.
fand ich aber
Vielleicht so ein
echt
bisschen auch zur
passend.
Erinnerung für die Fans. Ne? Jetzt sind die Fans wieder da. Jetzt
Genau, so
kann
kommt
man
einem
nochmal
vor.
die Charaktere nochmal festigen und zu sagen: Guck mal, das und das haben die Leute schon erreicht. In der Summe fand ich dann fast ein bisschen zu sehr: Ja, okay, es gibt hier viel zu gewinnen bei WWE. Und so ein bisschen wird's irgendwann beliebig, wenn jeder irgendwie einen ganz großen Erfolg hat, dann ja,
Ja, aber irgendwie war es halt.
Gibst du zu viel, wird es irgendwann entwertet. Aber es war auf jeden Fall trotzdem schön gemacht.
Ja.
Alles in allem, ja.
Genau, so sieht's aus. Es gab ja viele Entwicklungen, die sich jetzt manifestiert haben durch Raw, beziehungsweise eben das Gegenteil getan haben. Ich glaube, wir wollten nochmal sehr explizit auf die Frau, die almost Superhero ist, zu sprechen kommen. Ja, sag doch mal, was du über die letzten 48 Stunden dieser Frau so denkst.
Nikki A.S.H. Ja, ich freue mich sehr für sie. Ist einfach ein Typ, der eine andere Farbe reinbringt bei WWE in die Frauendivision. Sie ist für mich einfach, ja, irgendwie die Rhea Ripley, Charlotte Flair sind auf eine Art und Weise das, was WWE haben will, Aber Nikki Ace Age, Nikki Cross bringt was anderes da rein. Das ist was Sympathisches auch. Ja? Und was finde ich durch diese durch den Superhero-Charakter auch ganz gut vertieft worden ist. Ja? Sie ist so der sympathische Underdog, der das alles jetzt ein bisschen aufmischt. Ja? Und ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, ich bin nur schon wieder. Als alter Skeptiker bin ich schon wieder skeptisch, ob das Ganze jetzt auch nur, ja, wie nachhaltig das alles jetzt ist. Ihr jetzt so den Money in the Bank Sieg zu geben, sie dann jetzt gegen Charlotte Flair und Rhea Ripley, gegen Charlotte Flair dann übertölpeln zu lassen, wie es halt schon vorher in dieser Mini-Fehde, wo sie da sich da reingemischt hat in die Fehde zwischen Rhea Ripley und Charlotte Flair. Ja, es wirkt halt alles so ein bisschen spontan dahin gebuckt und wie nur eine kurze Vorstufe dazu, dass Charlotte Flair ihren 14. Damentitel irgendwann gewinnt und weiter zu Papa Rick
NXT-Titel zählen
aufschließt.
ja anscheinend nicht, haben wir heute gelernt, heute Nacht. Sie wurde die ganze Zeit von 11 Titeln geredet. Die einmal Diva, fünfmal Raw, fünfmal SmackDown. Die zwei NXT-Runs wurden nicht dazu gezählt.
Tja. Ah ja, dann umso mehr braucht
Richtig.
sie Titelgewinne, um zu Papa Rick aufzuschließen, ja.
Das ist ja auch
Ja,
gerade das der Prim.
ich.
Also erstmal zum Money in the Bank Match. Natürlich hätte ich mir, wie wohl jeder Mensch, Liv Morgan gewünscht. Nikki fand ich okay. Also ich kann mit dem Charakter nichts anfangen, aber es ist halt so, Nikki hat ja wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe als uns. Es wurde auch gesagt, dass sie gemacht ist für Kids, dass sie mit ihrem Almost Superhero Gimmick Freude bringen soll und Merchandise verkaufen soll und sie ja wirklich anscheinend laut Killian Dane 6 Monate an diesem Gimmick gearbeitet hat und das an diversen Stellen immer wieder angebracht hat und das ihr sehr nahe liegt. Ich hätte vor 24 Stunden, hätten wir den Podcast gestern aufgenommen, gesagt, puh, das könnte ein neuer Otis werden. Quasi verfrüht den Money in the Bank Koffer gewonnen und dann weiß man nicht genau, wie man aus der Misere rauskommt. Heute wurde ich eines Besseren belehrt. Ich freue mich für sie. Bin auch skeptisch wie du, weil ich nicht glaube, dass das ein langlebiger Charakter ist, der wirklich im Main Event bestehen kann, weil es einfach aus Erfahrung heraus nicht so lang funktioniert. Ich werde eines
Es sagt
Besseren
so ein bisschen
belehrt.
auch was aus, es sagt auch so ein bisschen was aus über den unterschiedlichen Status immer noch von Frauen- und Männerbereich, weil also bei den Männern hätte man so einen Charakter so nicht das Money in the Bank Match gewinnen lassen und auch nicht so schnell einlösen lassen oder überhaupt
Ja.
einlösen lassen. Ja.
Ja. Gut, man probiert was Neues. Einerseits finde ich es eigentlich super. Bloß, ja.
Bisschen langer Atem braucht man dafür.
Ja,
Also.
genau. Und jetzt halt, also das Money in the Bank Match zwischen Rhea und Charlotte war ja der absolute Überkracher. Also
Sehr,
Match
sehr
of the
gut. Sehr,
Night.
sehr gut.
Also
Absolut,
von
wirklich.
We Want Becky hin zu Wow, this is awesome. Und es war ja wirklich, also es war ein Fluss drin. Das war Aktionen haben gesessen, es war nichts gebotscht, es war von vorne bis hinten wirklich ein Spektakel und die haben wirklich die Herzen der Fans gewonnen. Und deswegen hat mich gestern auch der Titelgewinn von Charlotte überhaupt nicht gestört, fand ich okay, weil ich denke, dass Rhea langfristig davon profitieren wird, jetzt nicht mehr Champion zu sein. Das wurde natürlich konterkariert durch Raw, dass man jetzt Charlotte den Titel erneut nach 24 Stunden wegnimmt. Das ist halt, oh, schon wieder, das war bei Bayley so. War es nicht bei Alexa Bliss auch so? Ich bin mir nicht gerade nicht sicher. Und die kriegt halt ihre Titel zugeschossen und Charlotte wäre halt gerade ein richtig guter Champion, weil sie halt einfach gerade auch, wie sagt man, top of the game ist. Und außerdem ist es besonders am Money in the Bank Koffer, dass er rumgetragen wird, dass man andeutet. Und das wird bei den Frauen grundsätzlich nicht gemacht. Bei Frauen wird immer sofort eingecashed. Das ist so ärgerlich.
Ja, auch so ein Beleg für eine gewisse Haltung, die da einfach anders ist als bei den Männern. Ja, dass da
Ja.
weniger Langzeitgedanken, weniger Langzeitplan. Ja, also auch Riesenlob für Charlotte Flair und Rhea Ripley, die haben da wirklich echt im Ring was hingezaubert. Und ja, also ich glaube, Rhea Ripley, sie ist noch nicht da, wo sie als Charakter hin sollte. Also der Titel Run war letztlich zu früh. Aber ja, es war halt einfach die Story, die man schreiben wollte in diesem Jahr mit Bianca Belair und Rhea Ripley mit der neuen Generation beim Rumble und bei WrestleMania. Aber ja, sie hat sich als Charakter noch nicht gefunden, WWE hat noch nicht so richtig gewusst am Anfang. Ist sie Heel, ist sie Babyface? Jetzt ist sie auch noch irgendwie so unentschlossen. Man hat jetzt irgendwie ein Interview von ihr gelesen, dass Vince McMahon ja gesagt hat, ja, mir gefällt deine aggressive Einstellung, aber du musst mal ein bisschen öfter lachen. Ich weiß nicht, wenn ich heute so ihren Einmarsch gesehen habe, dann fängt sie jetzt an, die Fans abzuklatschen. Also ich sehe da irgendwie so vor mir die Interviews mit den alten WWE-Veteranen, was weiß ich, Randy Orton neulich in Stone Cold, in den Broken Skulls Sessions von Stone Cold Steve Austin, ja, die dann so erzählen, ja, das war die Zeit, wo ich noch gedacht habe, ja, ich muss hier lächeln und zu den Fans und zu den Fans nett sein, das ist voll in die Hose gegangen, ja. Und ja, aber irgendwie passiert der Fehler immer wieder. Und vielleicht muss er auch passieren, ich weiß es nicht. Einfach, es ist einfach eine organische Entwicklung, bis man als Charakter einfach sich gefunden hat und bei den Fans überzeugt hat. Also Rhea Ripley hat alle Anlagen, die es gibt, aber
Und sie ist
ja.
erst 24.
Und sie ist erst 24. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also wirklich einfach ein toller Charakter. Und bei NXT hat man auch echt gesehen, wo es hingehen wird, wo die Reise hingehen wird. Und das wird auch bei Raw, im Hauptkader es letztlich sein. Sie braucht halt einfach ein bisschen eine Weile, bis. Ja, und. Aber auch, sie braucht mehr Hilfe von den Writern, von den Kreativen, dass da wirklich, ja, eine langfristige Richtung da ist. Die ist einfach nicht da. Das ist bisher so, sie ist da so reingeworfen worden ins kalte Wasser, schwimmt mal in die eine, schwimmt mal in die andere Richtung.
Ja,
Sie braucht mehr Fokus, mehr Linie, ja.
das ist richtig. Im Endeffekt bin ich, und wie auch du, habe ich jetzt gerade gemerkt, vollkommen davon überzeugt, dass das nicht das Ende von Rhea ist, sondern eher der Anfang. Also, ich bin mir auch sicher, dass sie noch weitere Titel gewinnt und auch noch in 10 Jahren, wenn sie möchte, noch bei der WWE ist und sehr erfolgreich sein wird, weil sie einfach die Statur hat, die hat alles, ja, die Veranlagung, sie ist im Ring genau das, was gewillt, gewollt ist. Also sie ist für mich der nächste Superstar. Also hoffe ich, wenn alles so läuft, wie es laufen sollte. Schauen wir mal.
Heißt, Bianca Belair ist es halt noch ein bisschen schneller
Ja, das
geworden. Hat ein
war, es war
bisschen
aber auch so
mehr
nichts.
Anlauf und noch mehr, ja, sie hat ein bisschen mehr Hilfe bekommen, hat ein bisschen mehr den charakterlichen Aufbau bekommen und ja, sie ist einfach als Persönlichkeit einfach auch noch ein bisschen natürlicher,
Genau,
sofort
richtig.
gleich da in dem, was sie
Weil wenn man
verkörpert.
die NXT-Runs vergleicht, da war Bianca ja nie so over. Und dann ist sie halt so, in dem Main-Roster war es ja auch am Anfang ein Desaster vom Booking her. Und dann aus dem Nichts, bam, und es hat gepasst, Royal Rumble, WrestleMania und diese größte Star, also dieser wirklich unangefochten, und du hast ja auch gesehen bei SmackDown am Freitag, wie das Publikum sie weiterhin verehrt. Weil sie halt einfach down to earth ist und weil man sich mit ihr identifizieren kann, und das macht sie aus und das macht sie gerade so stark und so auch bei, dass sie wieder bei SummerSlam gegen Sasha Banks wahrscheinlich nochmal antreten wird. Nicht im Main Event, aber wieder ein großartiges Match hinzaubern wird. Ja, zwei weitere Matches, über die wir kurz reden sollten. Wir haben zwar über den Sieger schon ausgiebig geredet, über Big E, aber das Money in the Bank Leather Match der Männer war im Gegensatz zu dem von den Frauen wirklich erwähnenswert und spektakulär.
Ja, also Ricochet, Wahnsinn. Also einfach generell.
Ja, ist unfassbar.
Ja,
Ist wirklich
also was
unfassbar.
da in Spots drin war, einfach Athletik, was da alles gestimmt war, wie viel Einsatz dabei war, wie stimmig das auch war, dass das auch in, ja, bei den, im Unterschied zu den Frauenmatchen, beim Frauenmatch hat man einfach doch der Mangel an Erfahrungstiefe, der da im Match war, dass das alles ein bisschen choreografierter gewirkt hat. Hier siehst du halt einfach, hast du halt einfach 8 Männer gesehen, die einfach größtenteils on top of the game sind und
Ja.
das gezeigt haben. Ja.
Und das Interessante war halt auch, dass gefühlt alle over waren. Das Publikum hat alle eskalierend gefeiert. Ich meine, wow, das ist die eine Szene mit KO durch die Leiter und jeder hat alles gegeben. Shinsuke Nakamuras Entrance funktioniert halt genau, wie man erhofft hat. Es war einfach von vorne bis hinten stimmig. Es hat ja schon angefangen mit dem Backstage-Segment vorher, mit Riddle und Nakamura und im Hintergrund Kevin Owens, war ja schon der Hammer und unterhaltsam, und das Match war halt spektakulär von Anfang bis Ende. Also was Ricochet mit seinem Körper machen kann, das verstehe ich einfach nicht.
Ja, Money in the Bank gute Entscheidung, das den Pay-per-View-Plan zu ändern und das als erstes Match, als ersten Pay-per-View-Verfall zu
Ja.
machen, weil das ist einfach dankbare, eine dankbare Sache und ja, hat funktioniert, absolut.
Ja. Und wir haben ja zu Beginn der Episode ausgiebig über John Cena geredet, aber vielleicht sollten wir auch über das reden, was kurz davor passiert ist, diese 20 Minuten, 30 Minuten. Das Match kam ein bisschen langatmig rüber, fand ich, aber das Publikum war extrem drin im Match, fand ich, und vor allem, das hat eher nicht durch Wrestling bestochen aus meiner Sicht das Match, sondern eher durch wenige Aktionen, viel Charakteristik. Die Story wurde transportiert in meinen Augen und das Tempo wurde verschleppt. Fand ich gut, war ein komplett anderer Ansatz, als ich erwartet habe. Und dann Seths Einmischung war halt dann, ja, was man erwarten konnte.
Ja. Man muss es können, ne? Also so ein Match so zu zeigen, ohne halt eben, indem halt das halt nicht so auf die Athletik setzt, das ist so auch quasi die wahre Kunst des Wrestling, ne? Weil da muss man eine andere Qualität haben als die reine Athletik. Und das hat einfach, also ist einfach, also für mich ist es echt ein Genuss, Edge ins Gesicht zu schauen, was sich in seinem Gesicht da abspielt die ganze Zeit, ja? Wie einfach. Also er ist wirklich, es ist so jammerschade, wie viele Jahre seiner Karriere er verloren hat.
Absolut, ja.
Weil es ist einfach, also er wird als Wrestler immer noch nicht so groß die Wertschätzung ist, die er genießt. Er müsste immer noch ein bisschen mehr bekommen, weil er ist so großartig in dem, was in die Art und Weise, wie er etwas macht, wie er die Dinge macht. Und ja, gleichzeitig hat man weniger das Gefühl, dass bei anderen. Dass er, ja, keine Ahnung, dass er sich so in gewisser Weise im Kreis dreht. Also ich meine, ein Randy Orton ist auch ein Wahnsinns-Worker, aber er hat dann immer so die Phasen, wo man sich denkt, ja, okay, jetzt langweilt es gerade ein bisschen, ne? Bei Edge habe ich das Gefühl so nie, auch wenn das jetzt ein bisschen zu langes Match war gegen Roman Reigns, hätte man vielleicht 5 Minuten wegkürzen können, gerade so am Anfang. Aber am Ende, wenn es dann in die Story reinspielt und dem Spannungsaufbau auch gedient hat, ja, dann ist es Geschmackssache, ob man es genauso lang hätte machen müssen. Ja. Aber
Ja.
auf jeden Fall wirklich erneut ein Beweis dafür, dass Edge wirklich noch seinen Wert hat für WWE und den sollte man weiter nutzen. Gegen Seth Rollins, sehr schöne Paarung. Ich glaube, da kann
Überragend.
gut was bei rauskommen. Ja.
Also die SummerSlam-Card ist fast zu vollgeladen. Da kann man ja gar nicht alles genießen, wenn da so High-Matches ohne Ende angebracht werden. Ich
Ja,
bin
klar,
gespannt.
die Gefahr, was wieder so das passiert, was bei WrestleMania in diesem Jahr vermieden worden ist durch die Zweiteilung,
Ja.
dass das Publikum müde gejubelt ist am Ende und nicht mehr so richtig, ja, einfach dann der Rahmen schon wieder ein bisschen geschmälert ist. Das ist da bei diesem SummerSlam, ja.
Und vor allem ist es halt auch die Gefahr, die ich sehe, ist offensichtlich wird jetzt gerade primär bis SummerSlam gedacht. Und was passiert danach? Sind wir danach wieder auf Stand 0 oder ist schon ein Plan, wie von mir gehofft, wie zum Beispiel mit Big E da oder mit Roman Reigns und The Rock. Und viel wichtiger, auch für die anderen Stories, für andere Charaktere. Passiert da was oder ist es gerade vollkommen egal, weil jetzt nur bis Ende August zählt?
Das ist die gute Frage. Es gibt leider schon so, also wenn man die jetzige Situation so ein bisschen vielleicht eine Metapher dafür wählt, ja, man ist jetzt, WWE ist jetzt gerade so in den Flitterwochen mit den Fans, ja. Schöne Hochzeit, großes Fest, ja, ein großes Festwochenende, Money in the Bank. Und jetzt hat man eine schöne Zeit, in der man jetzt erstmal die Fans sind einfach gerade froh über fast alles, ja. Ein paar Reaktionen übrigens, ne, wenn man so sieht, die Hypnoseeinlagen von Alexa Bliss haben den Fans nicht so gefallen. Das ist dann
Ja,
vielleicht gleich der
stimmt.
erste Hinweis. Das ist gleich der erste Hinweis. Da ist man vielleicht in die falsche Richtung gegangen. Könnte man mal korrigieren. Ja.
Und Drew McIntyre,
Drew McIntyre, ja, ach, das ist auch immer so. Aber irgendwie passiert das jedem so in seiner Position. Es ist nicht seine Schuld. Es ist echt wirklich traurig ein bisschen. Er macht so viel, hat so geile Matches hingelegt in der Zeit dazwischen, aber irgendwie bringt WWE alle Publikumslieblinge irgendwann fast alle Publikumslieblinge in die Position, dass die Fans aus Prinzip.
Aber dass so ein Schwert und so Schottland-Geschichten vor Publikum funktionieren, war ja eigentlich klar, dass das nie wirklich Anklang findet.
Ja, einfach, es ist einfach generell dieses Gefühl, was auch bei Roman Reigns sich einfach damals eingeschlichen hat oder bei John Cena. Einfach, wenn man das Gefühl hat, der ist so, der dominiert so und ist irgendwo auserwählt, der Auserwählte, dann hat das irgendwie so ein Negativ-Echo. Ja? Und man sieht ja auch schon, dass WWE dagegen das schon einkalkuliert hat und ihm, ja, ihn schon, ja, so wie es auch bei Roman Reigns zwischenzeitlich passiert ist, dass er da so aus der Schusslinie genommen wird. Ja? Keine Mic-Time bei Raw, nur so
ja.
Einfach in eine Situation hineingebucht, wo man ihn nur bejubeln kann mit so einer Attacke auf Shanky, weil, ja, um Shanky ist es nicht schade, ne? Und da 20 Stuhlschläge gegen Shanky, also da musst du viel falsch machen, um dafür nicht bejubelt zu werden, ne? Aber, ja.
Ich hoffe einfach, dass er in absehbarer Zeit nochmal einen Titelrun als Heel kriegt, weil wie gut er als Heel ist, durfte er schon oft genug zeigen.
Er kann auch als Babyface, aber es ist, ja, es ist echt immer ein Krampf bei dem Thema. Ja. Es ist auch nicht nur die Schuld von WWE. Fans sind auch einfach manchmal ein bisschen generell motzig und wollen halt immer dieses Zeichen setzen. Aber ich glaube, es liegt nicht am Booking, gar nicht so sehr am Booking von Drew McIntyre. Es liegt daran, dass den Fans, man könnte ihnen mehr Auswahl geben, ein bisschen andere Leute mehr, ein bisschen andere Charaktere mehr so pushen, dass man ja nicht das Gefühl hat, so von wegen, okay, Drew oder Roman oder John Cena früher, die stehen so über allem und alles wird um sie herum gruppiert, sodass dass man irgendwie, ja, dass es einfach die allergische Reaktion da auslöst. Wenn man einfach ein bisschen mehr zum Schluss kommen könnte, okay, es gibt mehr Charaktere, die man gut booken kann, ja, die man, denen man, ja, wenn man einen Kofi Kingston, wenn man eine bessere langfristige Verwendung für ihn findet, ja, dann ist zum Beispiel schon mal viel gewonnen, ja. Also, genau. Ja. Komplexes Thema.
Für einen Charakter müssen immer wieder fünf geopfert werden.
So gefühlt. Komplexes Thema. Wir wollten eigentlich ja gerade auf was anderes hinaus, nämlich auf die Frage, ist WWE irgendwann mal null? Wir müssen ja, der spannende Aspekt ist ja auch letztlich, dass dieses große Festwochenende ja gerade rechtzeitig kam, denn AEW Dynamite war vergangene Woche kurz davor, Raw in der Demo-Gruppe in der Zuschauer der 18- bis 49-Jährigen einzuholen. Bei den Männern hatten sie es schon geschafft. Das wird sich jetzt erstmal, glaube ich, denke ich, deutlich relativieren mit dem aktuellen Star-Festival von WWE, weil jetzt ist einfach klar, jetzt wird viel mehr Aufmerksamkeit auf WWE gelenkt werden in den nächsten Wochen. Die große Frage ist, was passiert, wenn die Herrlichkeit, wenn die Flitterwochen vorbei sind? Ja, das eher so, ja, in Richtung.
Aber im Endeffekt
die Durchstrecke ist ja immer so ein bisschen zwischen SummerSlam und Royal Rumble.
Ja.
Da kann es nochmal spannend werden, finde ich, weil Cena wird irgendwann wieder weg sein, Goldberg wird wieder irgendwann wieder weg sein.
Also Monday Night Football beginnt.
Genau. Und ja, dann stehst du wieder da. Zurückgeworfen auf das, was du nur die ganze Zeit hast. Edge wird auch nicht die ganze Zeit durchpowern können. Man weiß nicht, was mit Becky Lynch ist, aber auch irgendwann wird sie wiederkommen, aber jetzt, wo sie Mutter ist, wird sie vielleicht auch nicht als Fulltimerin zurückkommen. Hat Daniel Bryan, gute Frage, ne? Was ist mit dem? Wo orientiert er sich hin? Vielleicht ja gar nicht zur WWE, muss man sehen. Ja. Naja,
das ist ein Game
irgendwann bist du zurückgeworfen darauf, was machst du aus dem dauerhaft vorhandenen Material? Und ja, so chaotisch, wie das schon wieder bei Raw gelaufen ist, also die Muster, in die man bei Raw schon wieder gefallen ist.
Ja, das ist vollkommen.
Das finde ich bedenklich, ja.
War ein absoluter Downer, definitiv. Und da, wie du schon angesprochen hast, das ist AEW, ich weiß nicht, sind jetzt auch ein bisschen durch die Rückkehr on the Road, denke ich, das Rating war vielleicht auch ein bisschen erhöht, wer weiß, vielleicht nicht.
Es war gut, auch eine Special-Episode, so das darf man auch nicht vergessen, es war eine Special-Episode, Fighterfest, ne?
Ja.
Aber gut, sie schaffen es ja gerade auch, viele Special-Episoden
genau
zu füllen.
Genau, richtig.
Ne? Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen.
Also schon ein gutes Produkt, und das, was man bei Raw gemerkt haben, kritisieren kann, war halt bei Dynamite wieder komplett der Unterschied. Also es war halt wieder komplett durchdacht, das Debüt von Malakai Black von vor 2 Wochen mittlerweile wurde gut weitergeführt, es ist sinnig, man merkt, dass der Kerl jetzt richtig, wie es schon in vorletzter Ausgabe gesagt hat, komplett aufblüht und zum Star reift. Dort bei AEW sieht man nach 2 Wochen schon, Du siehst, die Omega gegen Hangman Page Fehde geht sinnvoll weiter. Also es ist halt von vorne bis hinten durchdacht und da wird so gut wie keiner geopfert.
Genau. Omega gegen Hangman Page, ich meine, eine Fehde, die seit, ja, letztlich seit Beginn von AEW 2019 sinnvoll vorangetrieben worden ist. Also im Grunde genommen war der Nicht-Titelgewinn von Hangman Page gegen Chris Jericho als erster Gegner schon der erste Baustein dessen, was jetzt mit Hangman Page passiert. Die ganze Fehde mit Kenny Omega, einfach, da ist ein sinnvoller Langzeitplan dahinter und es ist bemerkenswert einfach, wie das Ergebnis jetzt dann auch von den Fans gefressen wird, ja. Und auch die,
eine geile Fehde auch, ja.
Auch die Verkaufszahlen von vom nächsten Pay-Per-View sprechen dafür, dass da schon jetzt was gelungen ist, ja? Einfach wie schnell da der Sellout gekommen ist. Also AEW hat es da aus eigener Kraft geschafft, sich selber auf ein bestimmtes Level zu hieven. Und ja, man darf gespannt sein, wie es damit weitergeht und ob WWE wieder, wenn die Flitterwochen vorbei sind, wenn die Festwochen vorbei sind, wieder Angriffspunkte geben wird, weil, ja, also wie gesagt, der Herbst ist immer so eine Durststrecke. Die Survivor Series sind nicht so der Marquee-Event, wie es halt jetzt Rumble oder WrestleMania sind. Und drumherum ist öfters mal so eine Phase, wo sich Sachen so ein bisschen totlaufen und dann, ja, Monday Night Football als Konkurrenz.
Ja.
Kann schon interessant werden.
Ja. Absolut. Aber ich glaube, es wird über die nächsten Wochen noch so viel Returns und neue Gesichter geben, weil das haben sie, glaube ich, kapiert, dass jetzt Neues passieren muss. Und jetzt gucken wir, wer noch kommt. Ich kann mir vorstellen, dass O'Reilly beispielsweise gegen Cole demnächst das Rubber-Match gewinnt, dann Cole auftritt, hoffentlich in Main-Event kommt, dann kommt Becky zurück, vielleicht Daniel Bryan, vielleicht kommt er auch zu All Out, wer weiß. Es bleibt eine geile Wrestling-Zeit offen. Und nochmal, um deine Glorifizierung der Omega gegen Hangman Page größtenteils recht gerechtfertigt glorifiziert, sage ich jetzt nochmal klipp und klar, der Hangman Page von WWE ist Big E, von der Planung her, von der Langzeitplanung.
Ist klar, ich bin überzeugt, wenn's, ja, ich muss das Ergebnis noch sehen, der Langzeitplanung, ne? Weil bei Hangman Page bin ich halt im Gegensatz dazu schon jetzt überzeugt, okay, da steckt der Plan dahinter und es wird so kommen. Und klar, wenn er dann irgendwie als Champion nicht so abreißt, wie es wie man sich denkt, dann muss AEW darauf reagieren. Ja, bei Big E bin ich noch nicht so sicher, ob WWE den Schalter umlegt. Ich denke tendenziell ja, aber ich bin noch nicht voll überzeugt. Ja.
Dann lass uns doch einfach mal bei Folge 522 darüber reden, wenn Big E
da werde ich dich dran erinnern, ja. Weißt du noch, Folge 9 vor 513 Folgen, da habe ich gesagt, Big E wird nicht 16-facher Champion, so wie er es mittlerweile ist.
Richtig. Und, ja. Da gebe ich mir ein Bier aus.
Genau, ja.
Cool. Haben wir das auch geklärt, womit wir mit dem Themenkomplex abschließen und übergehen zu
Know your host and shut your mouth.
Genau, know your host and shut your mouth. Wir haben wieder drei Fragen für den jeweiligen anderen und er hat keine Zeit zu antworten. 10 Sekunden, nicht lange überlegen. Ich lasse dir den Vortritt diesmal, oder?
Ja, klar, gerne. Markus, wer sollte Bobby Lashley irgendwann als Champion ablösen von WWE? Aber eigentlich hast du es ja schon beantwortet.
Es ist nur das große E.
Ja. Naja, hast du schön das vorweggenommen.
Aufgebaut.
Genau. Ja.
Storytelling.
Gegen wen würdest du Becky Lynch stellen, wenn sie wiederkommt?
Rhea Ripley.
Okay.
Also Punch ins Face von Rhea, als Becky kommt zurück, Promo, alle feiern, Rhea kommt, Heel-Turn, bam, Punch ins Face wie Nia Jax damals. Richtig gut.
Okay, interessant. Ja, ist eine Möglichkeit, ja. Auf welchem Platz ist Cena in deiner Liste der WWE-Goats? Des WWE-Goat, der Goat-Rangliste.
Du musst quasi jetzt im Kopf eine Liste in 10 Sekunden aufstellen. Das ist hart. von Megastar-Potenzial, also ich sag mal, über Wrestling-Fähigkeiten hinausgreifend, Megastar-Potenzial, ist es für mich nach Rock und Hogan die 3.
Gut.
Habe ich doch mal vergessen.
Zufriedenstellend.
Drei, würde ich sagen, Top 3. Ja.
Ich würde mit Megastar-Potenzial würde ich keinen dazwischen da sehen auch, ne.
Ja, also es ist schwierig jetzt so schnell über Wrestling zu denken, aber da kann man schnell über Megastar.
Aber das ist ja auch nicht zwingend das Kriterium bei WWE. Also von daher ist der Megastar-Potenzial richtig. Schon, glaube ich, eigentlich der richtige Maßstab, wenn man bei WWE den GOAT erwählt.
Gott, Hogan in Top 3, oh Gott. Egal, ich habe auch was.
Für mich die Nummer 1, ist ganz klar. Also nach den WWE-Maßstäben. Das wäre ja nicht mein persönlicher Favorit, aber ja.
Anlehnend an die Doku, die bei WWE im WWE Network kam, Greatest Tag Teams of All Time, ist ja anscheinend The New Day. Für Martin ist es?
Für Martin ist es die... Bei WWE jetzt oder
allgemein, die? Allgemein of all time. Oh, derzeitig hattest du, glaube ich, FTR gesagt gehabt.
Ja, oh, allgemein. Die, fies. Ja, mit subjektiv gefärbt, die Hart Foundation.
Okay. Frage 2.
Also Bret Hart und Jim the Anvil Neidhart, für diejenigen, die ein bisschen jünger sind als...
Apropos Frage für Ältere, wie fandest du Lex Luger in den 90ern in der WWF?
In der WWF? Ja. Also als Kind fand ich ihn super. Im Nachhinein wenn ich so im Nachhinein auf ihn zurückblicke, denke ich mir, er ist schon ein bisschen, also im Nachhinein ist er etwas verklärt worden. Ja? Also so ein bisschen, aber irgendwie, viele haben ihn echt so als das waren noch Zeiten, Lex Luger, der hatte noch Charisma, das war noch ein Typ, der viel besser ist als Roman Reigns oder John Cena oder das und das. Richtig. Also Lex Luger war auch ein muskulöser Footballer, der auch ein bisschen gebraucht hat, um sich im Wrestling einzufinden und auch nicht ganz den Peak und das letzte Level erreicht hat. Ja? Letztlich das, was man sich von ihm versprochen hat. Und er wird ein bisschen verklärt. Ja.
Ich habe auch viele Sammelkarten von ihm.
Ja.
Ach, egal.
Schon besonders. Traurige Geschichte. Könnt ihr bei sport1.de nachzulesen, was aus Lex Luger wurde. Es ist leider keine schöne Geschichte.
Nee. Was auch hoffentlich eine schöne Geschichte wird, aber das wirst du uns gleich sagen. Gerade noch Money in the Bank Highlight. Nun wieder weg vom Fenster. Wo steht Ricochet 2022?
Wo steht Ricochet 2022? Schwierig. Könnte... tendenziell, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wo er jetzt ungefähr steht. Ein bisschen besser. Aber ich glaube, bis WWE mal drauf kommt, ihm mehr zu geben, als er jetzt bekommt, das wird wieder schwierig. Ja. Er hat einfach diesen 3-Wochen-Test von Vince McMahon, den es da angeblich geben soll, irgendwie nicht bestanden. Und bis er sich davon wieder erholt, da muss er wahrscheinlich noch mehrere Money in the Bank Matches zeigen.
Highlights. Schauen wir mal. Ja. Gucken wir mal, okay. Sad, but vielleicht true. Und da gehen wir direkt über zur nächsten Kategorie.
Die drei Thesen of Doom.
Genau, die drei Thesen of Doom. Wir lesen eine These vor und geben danach unsere Meinungen, keine Diskussion. Einfach nur gegenübergestellt, was wir denken. These 1, da würde ich dir dann den Vortritt lassen beim Beantworten. Wir haben Slammiversary am Samstag gehabt. Da gab es zur Konfrontation zwischen Jay White von Bullet Club in New Japan Pro Wrestling und dem AEW-Wrestler und Impact-Champion Kenny Omega. Also diese beiden sind zusammen im Main Event bei Impact. Aber sollte Impact auch mal wieder ans eigene Roster denken, anstatt sich bei anderen zu bedienen?
Ja, langfristig auf jeden Fall ja. Denn ja, kann nicht ewig die Lösung sein, sich die Stärke von anderen Promotions zu borgen. Und irgendwann muss man das Exit-Szenario aus der Titelregentschaft, so gut sie als geholfen hat, von Kenny Omega sich mal ausdenken. Und im Moment sehe ich sie noch nicht so richtig.
Erstmal bevor ich antworte, ich sitze gerade mit meinem Switchblade-T-Shirt hier. Ich freue mich riesig, endlich wieder ihn zu sehen, weil er einfach so seit Monaten raus ist, wegen dem ganzen Corona-Desaster in Japan. Und um dir auf die Frage zu antworten, Sollte Impact wieder auf sein eigenes Roster denken? Definitiv, weil ich sehe langfristig auch keinen Mehrwert, den Impact durch diese ganze Fehde jetzt hat. Frage 2, da war ich der Anfang. Baileys Verletzung ist für das SmackDown Women's Roster nicht aufzufangen. Es ist definitiv nicht aufzufangen, da Bailey, was sie in den letzten 2 Jahren seit dem Heel-Turn leistet, ist unglaublich. Sie ist für mich der Pandemie-MVP und dass sie gerade kurz vor der Rückkehr der Fans sich verletzt, ist einfach nur richtig bitter für sie und sie hinterlässt eine unfüllbare Lücke. Wer soll jetzt Top-Heel werden? Man kann hoffen, vielleicht kommt Mia Yim, Toni Storm, Selina Vega, keine Ahnung, aber auf dieses Standing zu kommen, ist in 12 Monaten nicht möglich.
Ja, so wie der aktuelle Kader von SmackDown ist, bin ich auch der Meinung, nein, es ist nicht aufzufangen. Bailey, wenn man sich im vergangenen Jahr, ich glaube, eine der wenigen WWE-Wrestlerinnen, die einen Positiv-Award gewonnen hat in den großen Wrestling Observer Newsletter Awards als der weibliche MVP overall, auch zu Recht, einfach top drauf, in Top-Form, ist wirklich, spielt einfach eine Schlüsselrolle und ja, ich glaube, sie wäre auch wahrscheinlich die Gegnerin für Becky Lynch bei ihrem Comeback gewesen, die naheliegende. Und jetzt stehst du da. Ne? Also Toni Storm hat riesiges Potenzial, ja. Aber bis das mal sich entfaltet hat bei WWE erfahrungsgemäß, das wird eine Weile dauern. Und ja, einfach Carmella, wenn du siehst, dass das die nächste Option ist, auf die man zurückfällt. Ja. Da hat man ein bisschen Probleme in den nächsten Monaten. Ja.
Ja.
Oder Alaya. Carmella, nicht falsch verstehen, Carmella hat sich super entwickelt in den vergangenen Runden, ja. aber sie ist keine Bailey.
These 3. War Karrion Cross' Raw-Debüt in dieser Form ein Fehler?
Bitte. Ah, ich fange an. Ja. Ich sage, ja, ich glaube, ich sehe, was WWE will. Ich sehe, WWE will, wollte jetzt sozusagen so einen kleinen Curveball schmeißen. Es wäre jetzt zu erwarten gewesen, dass Karrion Kross Jeff Hardy besiegt, klar besiegt und darauf dann seine weitere Karriere aufbaut. Ich halte es trotzdem für einen Fehler. Ich glaube, da denkt man einmal zu oft um die Ecke, weil das definiert ihn runter, jetzt gleich gegen Jeff Hardy verloren zu haben, nachdem so viel bei NXT getan worden ist, um ihm so eine Aura zu geben. Und die wird dann jetzt bei Raw gleich sofort zerstört. Klar, es war ein unfairer Sieg, aber dass er sich auch übertöppeln lässt von Jeff Hardy, das, wo ist Scarlett? Ja, sie war ein integraler Teil des Ganzen. Warum? Ja, klar, die Idee ist, dass er groß zurückschlägt, aber vielleicht wird diese Idee so nicht aufgehen, denn ich glaube, das ist ein schwer korrigierbarer Fehler, ihn jetzt gleich mit einer Niederlage zu brandmarken.
Ich widerspreche dir nicht, dass der Wegfall von Scarlett ein großer Fehler ist, weil als Duo hat es schon sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Warum man die jetzt wegnimmt, verstehe ich nicht. Vielleicht will sie selber wrestlen, wäre auch okay, weil das kann sie auch. Aber ich finde sie jetzt im ersten Moment mal richtig schlecht. Die Niederlage an sich finde ich nicht so schlimm wie du. Finde ich okay, weil Jeff Hardy jetzt auch, hat man gesehen, wie over der auch ist und ist eine gute Einstandsfehde für Karrion Kross, die er über die nächsten Wochen für sich locker entscheiden wird und Jeff Hardy vernichten wird. Und damit wären wir auch am Ende unseres Programms für diese Woche. Sorry nochmal, wir waren jetzt 4 Wochen inaktiv, hatte persönliche Hintergründe. Ich bin glücklicherweise zum zweiten Mal Vater geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Dadurch natürlich resultierend wenig Schlaf, dazu noch viel Arbeit. Wir werden versuchen, jetzt wieder häufiger da zu sein, gerade im Vorlauf auf SummerSlam und dann nach dem SummerSlam natürlich. Bis dahin verweisen wir euch natürlich auf die Sport1 Wrestling Page auf Facebook, wo wir viel Content bezüglich allen Events und News veröffentlichen. Da könnt ihr mal auf dem aktuellen Stand bleiben. Und Martin, wenn man Interesse hat, dir zu folgen, kann man das wo machen?
Bei Twitter unter WrestlerZähler, bei Instagram Erzähler Martin, bei Facebook kommt man so auch zum Ziel. Ja.
Und mich könnt ihr finden bei Instagram unter HeelTurnMarkus und bei Twitter als Schlauchi2. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung, im besten Fall positiv, bei Apple Podcasts hinterlasst. Folgt uns bei Deezer, Spotify, Amazon Music, überall, wo ihr Podcasts findet. Und wir freuen uns, wenn ihr mit uns diskutiert in der Sport1 Facebook-Gruppe über die Zitate, die wir wieder veröffentlichen werden, und wenn ihr uns Feedback gebt. Bis dahin, Martin, danke für diese unterhaltsame Stunde.
Danke dir.
Und es bleibt spannend und ich bin gespannt, ich hoffe, dass wir bei der nächsten Ausgabe größtenteils positiv reden können. Bis dahin wünsche ich euch allen viel Spaß und good fight, good night.